Der Osten des afrikanischen Landes Kongo ist eine unruhige Gegend. Anfang Jahr kam ein Friedensabkommen zustande, doch in den letzten Wochen entbrannten Wiederkämpfe in der Gegend um die ostkongolesische Provinzhauptstadt Goma an der Grenze zu Ruanda. Und diese Kämpfe zwischen Rebellen, Regierungstruppen und UNO-Friedenssoldaten haben, einmal mehr, Hunderttausende in die Flucht getrieben. Der RS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat sich in den letzten Tagen in Goma aufgehalten. Er ist am Wochenende in die Schweiz zurückgekehrt und ist jetzt Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Rudi Küng, Goma ist unser Thema. Ich will doch an einem anderen Ort anfangen. Wir reden ja ziemlich regelmässig miteinander, immer über Afrika und immer über Krieg. Sehen Sie eigentlich, wenn Sie immer auf Afrika befahren, auch mal etwas anderes?
Ich sehe viel anders. Ich sehe wirklich sehr viel, wo mein Herz erfreut. Ich habe sehr viele Begegnungen mit Menschen. Ich habe die sogar jetzt in Goma wieder gehabt. Ich habe ganz tolle Begegnungen gehabt mit Einwohnern und Einwohnerinnen von Goma. Es gibt auch Länder, wo als Länder eine ganz andere Entwicklung nehmen, von denen redet man nicht. Wir sind da in den Nachrichten, in den News, im Newsbereich, da redet man von dem, wo es klopft und halt eben Probleme gibt. Aber ich habe schon gedacht, wenn wir am Schluss von dem Jahr so amix so die Jahresendgeschichten machen, in verschiedenen Sendungen, dann hätte ich eigentlich gerne mal Chronik eines schlechten Jahres schreiben, das ja, oder erzählen am Radio, weil das ist ein schlechtes Jahr gewesen. Das stimmt.
Es gibt in diesem Kontinent eine ganze Reihe von Kriegen, die nicht aufhören. Angola hat lange einen gehabt, Somalia, Sudan, Tschad. Ist dann der Krieg im Kongo, der jetzt wieder losgegangen ist, auch einer von denen, oder ist das ganz ein anderer?
Das ist ein Krieg, der ganz sicher noch lange uns wird beschäftigen. Ein Konflikt, sagen wir einmal. Und wenn wir die Waffen zum Schweigen bringen, uns immer noch wird lange beschäftigen, weil das, was der Krieg auslöst und die immer wieder aufflammenden militärischen Auseinandersetzungen, das sind ganz tief verwurzelte Sachen, die wir vielleicht dann jetzt in den nächsten paar Minuten ein bisschen anschauen werden. Und ich denke, das ist halt eben auch so ein Konflikt, der tief sitzt. Ich meine auch, der Konflikt im Sudan sitzt wahnsinnig tief. Der Konflikt in Somalia ist vielleicht ein bisschen ein Spezialfall. Aber das ist halt schon so. Es ist da eine Geschichte vorhanden. Eine sehr komplizierte und eine sehr belastete Geschichte, Kolonialgeschichte auch, die auf Afrika lastet. Und das muss man schon sehen.
Auf die kommen wir. Zuerst wollte ich wissen, wie das aussieht. Sie sind in Goma gewesen. Das ist die Hauptstadt von der Provinz Nord-Kivu, ganz am Ostrand von dem Kongo. Liegt an einem See, so ein ähnlich wie der Bodensee, ein bisschen grösser, offenbar sehr schön. In dieser Stadt rundherum hat es Krieg. Sie sind drin gewesen. Was sieht man dort von dem Krieg?
Ja, ich habe zwei Sachen gesehen. Ich habe auf der einen Seite eine belagerte Stadt erlebt, Goma. Und ich habe auf der anderen Seite, wenn ich rausgegangen bin, das Elend der Vertriebenen gesehen. Und ich werde vielleicht tatsächlich mit dem Elend der Vertriebenen anfangen, weil um das geht es ja eigentlich. Das ist das Verrückte, das einem wirklich sollte irgendwo ans Herz gehen, wenn man sich überlegt, dass das eine Bevölkerung ist, die eigentlich auf ihren Feldern arbeiten, mit ihren Tieren, zu ihren Tieren schauen. In einer Gegend, wo etwas von so wahnsinnig schön ist, dass man fast kein Wort findet. Und darum eine Kollegin mal gesagt, das ist das Paradies, aber leider, wenn man dort herkommt, ist es wie die Hölle. Es ist unendlich fruchtbar. Wir sind in einem vulkanischen Gebiet und das weiss man dort, wo es Vulkanerde hat. Dort wächst alles, man rührt den Samen her und am Morgen, am nächsten Tag steht der Busch. Es hat riesige Vorkommen von Bodenschätzen aller Art, ein Reichtum, wo man schon als geologischen Skandal bezeichnet hat, weil es einfach so viel ist. Es gibt dort ein Prozent von Metall in der Erde, wie nie sonst 10 und mehr Prozent, muss ich das mal vorstellen. Da sind natürlich alle Leute auf der ganzen Welt scharf drauf, gerade in einer jetzigen Zeit, wo Entwicklung kennt in verschiedenen grossen früheren Entwicklungsländern wie China, Indien und so weiter. Aber der Westen braucht ja das alles auch. Und die Menschen, die dort leben, das sind wirklich, wie soll ich sagen, einfache Menschen von dem her, dass sie dort seit Jahrhunderten ihren Geschäften nachgehen, die eben Landwirtschaft heissen, wo sie austauschen mit ihrer Reichtum, ihrer Landwirtschaftsreichtum. Das aus dem Nordkivu werden riesige Gebiete mit Landwirtschaftsgütern versorgt. Und die Leute werden das so grausam drangenommen zwischen den Fronten von diesen verschiedenen politischen Akteuren. Das ist so ein wahnsinniges Elend. Aber die Menschen, die schweigen nicht, wenn man mit denen redet. Wenn man dort hergeht, wenn man in die Flüchtlingslager geht, da ist man gerade sofort als Reporter umringt von einer riesen Schande. Alle wollen reden, alle wollen das erzählen, wollen sagen, mit was haben wir das verdient? Das ist etwas ganz wahnsinnig Eindrückliches.
Wenn Sie sagen, Sie sind die Flüchtlingslager gegangen. Es hat geheißen, die Camps sind ein paar Kilometer vor der Stadt aus, also gemessen an Zürich, irgendwie hinten an Schwammerdingen oder so, Bern bei Bümplitz irgendwo, ist geschossen worden. Wie haben Sie überhaupt dort rauskommen?
Ich habe mir selbstverständlich, wenn ich dort angekommen bin, bin ich angewiesen auf Leute, die dort wohnen, die mir helfen. Und ich glücklicherweise über all die Jahre, die ich in allen Gebieten, wo ich schon gewesen bin und auch in solchen, wo ich noch nicht gewesen bin, immer versuche, Kontakt aufrechtzuerhalten. Und ich habe einfach ein wahnsinniges Glück gehabt. Wir müssen da ganz kurz erwähnen, die Informationstechnologie, die Handys, die funktionieren in Goma bestens. Ich habe können von Nairobi aus, wo ich dann hergereist bin, können anrufen und habe dann mit Leuten geredet und ich habe gerade sofort absolute Bereitschaft gehabt und gesagt, ja, wir helfen dir, komm nur, wir sorgen für dich, dass du Transport hast, dass du Unterkunft hast und so weiter. Und ich bin in der Hand von solchen Leuten und habe mich auch natürlich vor Ort sofort sachkundig gemacht, wie ist die Militärlage. Ich gebe zu, dass ich nicht mit der UNO geredet habe am Anfang. Das ist, wie ich nachdenke, ich muss sagen, nicht ganz gescheit gewesen. Ich habe mit dem IKR geredet und die haben mich dann beraten. Und so bin ich dann einfach auf eigene Faust losgezogen. Ich bin also mit meinem eigenen Chauffeur, der ein eigenes Suzuki-Wägeli hatte, so ein 4x4, aber eben ein einfaches, weil das ist alles wahnsinnig teuer. Und die grossen Kerne sind alle von den internationalen Journalisten längst schon gebucht gewesen. Die sind im Konvoi da nordwärts gezogen und morgen und am Abend wieder zurück, umrahmt von UNO-Fahrzeugen zu ihrer Sicherheit. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe mich aber, wie gesagt, abgesichert mit den Leuten und bin dann in die Lager nördlich von Goma gegangen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich dort die eindrücklichen Erlebnisse hatte und das wirklich auch mit diesen Leuten reden konnte. Am Abend, als ich zurückfahre, bin ich dann eine Schiesserei losgegangen und in der Nacht ist dann sehr stark geschossen worden und es war eine schwere Auseinandersetzung gewesen. Also die Fronten sind wirklich bei dem Lager, das ist auf der einen Seite die Armee, auf der anderen Seite sind die Rebellen von dem Laurent und Kunda und irgendwo sind noch Positionen von der UNO, von der MONUC, so ist die Abkürzung, sind dann noch dort stationiert gewesen und das ist tatsächlich so, dass die Flüchtlinge dort oder die Vertriebenen im Schussfeld hineinregen und das ist jetzt ja auch der Grund, warum das UNO die wird lagern. Aber ich meine, man muss sich mal das vorstellen. Eins von diesen Lagern liegt bei 60'000, wobei man weiss es gar nicht ganz genau. Das zweite, das noch weiter hinten am Vulkan ist, dort hat es vielleicht jetzt etwa 5'000-6'000. Und die sind relativ gut installiert, die einfach umgliedern. Das ist ja nochmal ein Vertrieben. Das ist so verrückt. Aber auf der anderen Seite ständig immer wieder in den Schiessereien quasi gefährdet werden, ist ja auch nicht die Lösung. Also, das zeigt ein bisschen, wie dramatisch die Lage ist. Nur schon für die Leute dort. Und ich habe jetzt noch nicht davon geredet, weiter oben, 60, 100 Kilometer nördlich von Goma, wo die Vertriebenen noch viel, viel weniger können versorgt werden, noch viel, viel weniger Schutz finden. Weil dort herzukommen, ist es ja sehr viel schwieriger für alle Hilfsorganisationen.
Haben denn die, wenn sie dort hinfahren wollen, überhaupt das nötige Material und etwas zum Draufladen, zu essen und solche Sachen, was braucht?
Ja, also, das ist ja einer der Punkte gewesen. Die ersten Lieferungen, die ich dort angekommen bin, die haben gerade mal so hoch Protein bisschen und säufen. Das nützt schon auch etwas, aber nicht für den Hunger. Also mir haben ganz viele Leute erzählt, sie hätten Hunger und sie hätten seit 3 Tagen nichts zu essen gehabt. Und es kommt schon, aber mir hat verschiedene Hilfswerke gesagt, der Nachschub in das Gebiet gross gesehen, und das ist ja ein riesiges Gebiet, mein eigenes Nordkivu ist so gross wie die Schweiz oder sogar noch ein bisschen grösser. Und das ist einfach nicht vorgesehen und bis das alles dort ist, das braucht natürlich lang. Das kommt alles via Mombasa, durch ganz Kenia durch den Ruf. Das ist eine wahnsinnige logistische Problematik. Und die Hilfswerke sind im Moment knapp an Nachschub. Und das ist halt einfach die Realität.
Sie haben jetzt, Rudi Küng, sofort angefangen zu sagen, was Sie in diesen Flüchtlingslagern ausserhalb der Stadt Goma gesehen haben, in der Stadt selber, wo Sie hauptsächlich sind. Was ist denn dort? Merkt man dort viel vom Krieg und was merkt man?
Also selbstverständlich auch in der Stadt Goma selber auch Flüchtlingslager, riesige. Und wenn Médecins Sans Frontières erzählt haben, zum Beispiel, dass in einem Lager Cholera ausgebrochen ist, schon wieder wiederholt ausgebrochen ist, das in einem Lager in der Stadt inne. Das ist eine riesige Stadt. Das ist eine Stadt von schätzungsweise 500'000-600'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Normalfall, heute rechnen wir mit 1 Million. So viele sind gewandert von überall her, haben sich natürlich in den Schutz von dieser Stadt zurückgezogen. Wenn man dort herkommt und nichts wüsste, also ich bin ja von Nairobi reingeflogen mit einem kleinen Jetflugzeug, mit einem kommerziellen Flug. Und ich wüsste jetzt nicht, dass der Krieg ist, hätte ich das eigentlich nicht so schnell gemacht. Ich hätte mich gewundert, dass da der ganze Flughafen eine riesen Festung ist mit all diesen weissen Panzerfahrzeugen und Panzerrettenfahrzeugen und Tanks und alles zusammen von der UNO. Natürlich, dort wäre es mir aufgefallen, alle die Stellungen, die dort sind, militärische Luftabwehrraketen und so weiter. Aber das Leben in der Stadt, das ist das typische afrikanische Stadtleben, wo einfach alles drunter und drüber geht und alle versuchen irgendwie ihren Weg und man fragt sich, was machen die eigentlich alle? Aber alle sind irgendetwas am tun. Arbeitsstellen gibt es ja praktisch keine. Sondern man muss irgendetwas machen, man muss mit irgendetwas handeln, man muss irgendetwas verkaufen, wiederverkaufen und so weiter. Das ist die afrikanische Überlebensstrategie, wo mir schon mehrere Afrikanerinnen und Afrikaner wiederholt gesagt haben, wir wissen ja selber nicht, wie wir es machen, aber wir überleben. Und das ist der erste Blick. Und dann mit der Zeit, wenn man anfängt zu reden mit den Leuten. Und dadurch, dass ich ja hängen geblieben bin, weil dann ja keine Flugzeuge mehr geflogen sind und ich in der Stadt viel länger geblieben bin, als ich eigentlich gedacht habe, habe ich umso mehr Zeit mit den Leuten zu reden. Und dann habe ich dann angefangen zu spüren, was los ist. Und wenn ich würde sagen, belagerte Stadt, ist es vor allem das psychisch belagerte Sein. Die Leute sind unter einem unheimlichen Stress. Und sie sind unter dem Stress, weil sie auch ums Überleben kämpfen müssen für Nahrung. Alles ist wahnsinnig teuer. Also, meine, die Währung ist Dollar. Also, und, es kostet wirklich wahnsinnig viel für die Leute. Es ist für uns schon ein normaler Preis, den wir zahlen als Ausländer, die ja das Geld haben, muss das mal ganz klar sagen. Aber für die Leute dort ist es ein echter, richtiger Kampf. Wie können wir für uns schauen? Und trotzdem geht ganz viel. Trotzdem sind Schulen in Betrieb. Trotzdem sind höhere Lehranstalten in Betrieb. In einem Zustand, wie natürlich bei uns viele Leute, die das noch nie gesehen haben, sich nicht vorstellen können, dass man überhaupt noch einen Betrieb haben unter diesen Umständen. Aber es ist so. Weil in dieser Stadt ist keine Infrastruktur erneuert worden. Die Strassen sind zum Teil vom Vulkanausbruch vor 6 Jahren pulverisiert. Es ist alles ein Staub. Und dann sind jetzt die tropischen Regengüsse oben runtergekommen. Die kalten, ganz eiskalten. Man muss sich mal vorstellen, was das für die Vertriebenen bedeutet. Die eine kleinen, schäbigen Hütten, die drin hocken. Und haben aus allem einen Schlamm gemacht. Und durch das alles muss man durch. Und dann der Verkehr von all diesen Fahrzeugen, von allen Hilfswerken, von der UNO, dann der lokale Verkehr, wo wird vor allem mit Motor, also mit TÜV, wird da vor allem transportiert. Das sind von China her, sind da unzählige TÜV unterwegs und das sind als Passagierfahrzeuge unterwegs. Also da sieht man dann die TÜV und hinten drauf sitzt da so eine grosse afrikanische Mama, die wieder irgendwann ein Geschäft erledigt von A nach B. Und dann noch zu allem an den Fußgänger. Am Morgen, wenn man früh aufsteht und unterwegs ist, dann sind Tausende von Schülerinnen und Schülern in einer Uniform, das ist ja so eine afrikanische Eigenheit, dass die Schülerinnen und Schüler eine Uniform tragen, sind da unterwegs und das alles wälzt sich und drängt sich durch die Strasse, wo alle irgendwie durch zu eng sind. Habe ich noch vergessen, Tschukudus zu erwähnen, das sind so riesen Trottinette aus Holz, die dort lokal hergestellt werden und mit denen man unglaubliche Lasten umeinander transportiert. Und wer macht das? Natürlich die Jungen, die nicht irgendwo einen Kriegsdienst leisten müssen, können sich so ein paar kongolesische Franc oder ein paar wenige Dollar verdienen, indem sie schwere Lasten so umeinander transportieren. Also das ist das Leben, das man dort findet und das würde man eigentlich können als ein normales afrikanisches Leben betrachten. Aber alle haben so grauenhaft Angst, dass eben die Stadt erobert wird. Die Stadt südlich vom Kivusee heisst Bukavu und die hat Laurent Kunda schon mal schnell eingenommen, hat mal dort mal demonstriert, dass er das kann. Das liegt jetzt vielleicht etwa 1,5-2 Jahre zurück. Seine Propaganda ist es ja auch immer wieder, den Leuten so Angst zu machen. Das ist ganz viel von dem Krieg, ist ja auch Propaganda. Und die Leute in dem Goma, die haben vor allem Angst. Und wenn irgendwann mit einem Schuss losgeht, wenn es irgendwie heisst, dann wissen das geht sofort alle. Und alles rennt umeinander und man weiss nicht, wohin das man soll, oder? Und das gibt die Panikreaktionen, die in dieser Stadt sofort ausbrechen können.
Jetzt haben Sie, Rudi König, ein Chaos und eine Katastrophe geschildert. Sehr eindringlich. Die Hintergründe von dieser Katastrophe, von diesem Chaos, sind denn die klar? Was sagen die Leute? Verstehen die, was abgeht? Haben die sehr einen klaren Blick drauf? Oder ist es für die jetzt durcheinander ein politisches, militärisches?
Sie haben ganz einen klaren Blick drauf. Sie haben ganz einen klaren. Man kann mit reden, mit wem man will. Also, ich meine, es ist auch ganz verrückt. Ich bin ja ständig klebig an irgendeinem Nachrichtenmedium. Und das hat natürlich überall dort, also in dem Hotel, was es hat, auch in der Bescheidenheit, hat es durch Fernsehen. Es hat auch überall neu mit in der Stadt hat es Fernsehen. Es hat Radio. Die Zeitung hat es keine, die kommen nicht her. Die Leute wissen sowieso immer alles. Und man diskutiert und man hat immer eine Meinung. Und ich finde das absolut faszinierend. Ich habe mit allen Leuten geredet. Es ist mir ganz gleich, ob jetzt das ein gescheiden oder ein nicht gescheiden ist, in Anführungszeichen, sondern ich rede mit den Leuten. Und ich habe immer wieder ganz interessante Sachen erfahren. Und das ist schon verrückt. Jetzt aber muss man vielleicht sagen, dass die Leute natürlich eine bestimmte Sicht von den Dingen haben. Und vielleicht, wenn ich das mal als erstes Element anschaue, die Bevölkerung in dem Ostkongo ist mehrheitlich sogenannte Bantus, das heisst afrikanischstämmige. Und für sie sind die anderen, die da gekommen sind, die Niloten, oder man könnte dann auch Tutsi sagen, und der Laurent Kunda ist schon, hat man ja immer als Tutsi-General bezeichnet, die sind eingewandert.
Aber vor längerer Zeit?
400, 500 Jahre sind die eingewandert. Im Kongo, im Ostkongo, ist das eigentlich nie ein Problem gewesen. Sagen Sie mir. Und ich habe das verschieden, mit verschiedenen Leuten versucht nachzuprüfen. Und ich glaube, historisch lässt sich sogar belegen, dass es nie ein grosses Problem war. Es hat Probleme zwischen Viehzüchtern und Landwirtschaftstreibenden. Das ist ein klassischer Konflikt, den es in Afrika gibt. Der leuchtet auch völlig ein. Wenn ich meinen Acker da habe und dann sehe ich an und dann kommt einer mit seinen Tieren und der will vielleicht da durch oder will noch den Rest auffressen von der Halm, der noch steht, oder er will da durch, weil er das Wasser rüber muss, dann gibt es Konflikte. Aber das sind traditionelle Konflikte, die hat man auch immer wieder lösen können. Und Tutsi gelten vor allem mehrheitlich als Viehzüchter und Tutu gelten mehrheitlich eben als Landwirtschaftstreibende.
Als Ackerbauern.
Ackerbauern. Und sie sagen, im Ostkongo sagen die Leute, mit all denen ich geredet habe, das Problem, das wir jetzt haben mit dem Kunden und mit diesen Tutsis, das ist ein Problem, das wir importiert haben. Also, wo wir überkommen haben, und zwar 1994 mit dem Völkermord in Ruanda.
Und wo gerade nebendran ist, also von Goma ist es ein Kilometer,
ja, ist man dann? Ich bin ja dann auch raus, zu Fuss habe ich müssen über Grenzen hineinlaufen. Ich habe sonst schon ein Fahrzeug gehabt, aber ich musste diesen Schritt über Grenzen zu Fuss machen. Man kann gerade über, und im Übrigen auch das zum Sagen, es gibt viele Leute dort, die gehen hin und her und hin und her, um Handel zu treiben, eben um sich zu versorgen, um ein kleines Geschäft zu machen. Also das funktioniert. Im Moment ist die Grenze offen. Und der Völkermord in Ruanda, um das zu erinnern, das war ja die Idee von diesen Mehrheits-Hutu-Bevölkerung. Das sind etwa 85%. Und die Tutsi sind nur 14%. Das eine Prozent ist ein drittes Volk. Die haben sie wollen ausrotten. Weil sie gesagt haben, das sind unsere Erzfinder, die haben uns während Jahrhunderten, haben die uns geknechtet und gemacht und da. Aber das Problem von den Hutu und Tutsi ist eigentlich ein koloniales Problem, weil die belgischen Kolonialherren haben das eingeführt. Die sind buchstäblich mit einem Zentimeter gemessen und haben die Nasenlänge gemessen und die Körpergröße gemessen und die stolzen, grossen, langnasigen Tutsi, das sind dann eben Tutsi geworden und den anderen hat man Hutu gesagt, obwohl das eigentlich ethnisch gar nicht so klar ist. Das hat es vorher schon auch gegeben und Tutsi haben schon Tendenz gehabt, zu dominieren in verschiedenen Bereichen, aber das ist nicht so ein Akzent, das ist von der belgischen Bevölkerung. Von der belgischen Kolonialherr ist das akzentuiert worden. Sie haben vor der Unabhängigkeit von Ruanda auf Tutsi gesetzt und nachher, wo sie unabhängig wurden, haben sie gemerkt, ja, das geht irgendwie nicht so, wenn wir eine Mehrheit haben, haben auf Tutu gesetzt. Und von dort hat es Massaker gegeben. Und von dort an sind Tutsi in der Gegend umeinander. Und wenn ich jetzt einen riesen Sprung mache zu dem Völkermord, das hat dann dazu geführt, dass dann Tutu gesagt hat, jetzt müssen wir mit diesen Tutsi endlich aufräumen. Und das hat ein schreckliches Ereignis gegeben von dem April 1994. Und dann ist der heutige Präsident Kagame dann aus dem Exil von Uganda her, hat dann das Feld erobert, hat die Macht erobert. Und dann haben die französischen Truppen in dieser berühmten Opération Turquoise einen Korridor errichtet. Und haben nicht nur die Zivilbevölkerung rausgelassen in Kongo, in Ostkongo, sondern auch die, die man Genozidär nennt, also Völkermörder oder potenzielle oder Interahamwe, hat man gesagt. Und heute haben sie einen anderen Namen. Sie sind eine organisierte Gruppe von 6 bis 8'000 Leuten, die den grössten Teil nach ruandischer Auffassung an dem Völkermord mitgemacht hat. Und das heisst, die hocken jetzt im Ostkongo und das ist eines der Hauptprobleme, was es dort gibt.
Der Konflikt ist also importiert worden. Jetzt der Laurent Nkunda, was Sie schon mal erwähnt haben, wo man auch immer wieder gehört, der Rebellengeneral. Was spielt denn der für eine Rolle? Was will denn der? Im Kongo, nicht mehr in Ruanda.
Ja. Selbstverständlich ist auch diese Frage nicht einfach. Es ist in Afrika nie eine Frage einfach, aber ich versuche es so einfach zu machen, wie es geht. Er sagt, die, nennen wir doch jetzt die mal die Genozidär, die ich jetzt gerade vorher beschrieben habe, die sind dort strukturiert, organisiert, und das hat mir also ein UNO-General bestätigt, dass das so ist.
Also, das heisst, also Armee organisiert?
Die sind tiptop organisiert, sie sagen, dass es wirklich sehr auch wirklich haben eine Kommandostruktur und so weiter, also das sind nicht einfach irgendwelche verlorenen Haufen, das ist eine Macht, wo eine militärische Macht, und das ist auch in Gebiet, ganz genau sind die eingegrenzt, das ist eine Leistung von der UNO, dass sie die versucht hat, die verschiedenen Akteure, es gibt 4 militärische Akteure dort, die so territorial einigermaßen ein bisschen zusammenzuheben. Und der Kunda sagt jetzt, die Leute machen unsere Tutsis, also das sind meine Brüder und Schwestern, sagt er, sind die eine Gefahr. Jetzt gibt es tatsächlich im Ostkongo Tutsis, ich habe das vorher erzählt, das hat es gegeben durch die früheren Massaker, sind die dort hergegangen, es gibt auch von früheren Einwanderungen. Gleichzeitig aber hat der Kunde auch noch ein grösseres Programm in seinem Kopf. Er findet auch noch irgendjemand durch mit dem jetzigen Präsidenten, der vor 2 Jahren gewählt worden ist, muss man noch sagen, in einer riesigen Wahl, die international wahnsinnige Unterstützung gefunden hat. Der will ja sowieso nicht uns schützen, darum müssen wir auch noch gerade den stürzen. Also, das ist der Laurent ein Kunde. Er hat auf der einen Seite recht, und er sagt, wir müssen die Genozide irgendwie mal endlich neutralisieren. Und auf der anderen Seite hat er aber auch noch anders im Kopf, was er auch noch will.
Jetzt haben Sie, Rudi Küng, von Konfliktelementen geredet, die man, was ich mal Anführungszeichen brauchen könnte, als ethnische bezeichnen. Jetzt gibt es die Bodenschätze, die Sie gesagt haben. Was für eine Rolle spielen denn die, dass Leute kommen und sagen, es ist uns ganz recht, dass dort ein bisschen ein Genusch ist, dann können wir irgendwelche Sachen an den Zahlen, womöglich weniger.
Also das ist mal ganz sicher so. Das ist so. Es gibt Leute, die Interesse haben, daran, dass es dort nicht friedliche Verhältnisse hat, weil dann gibt es all die illegalen Abbau von diesen Bodenschätzen in dem Kongo nicht mehr. Und ich meine, im Kongo könnten wir jetzt da nicht so sitzen, gut, wir sind im Studio, es würde alle 3 Minuten würde irgendein Flugzeug über den Kopf hineinfliegen. Und dann fragt man sich, ja, heiterer Becher, was sind denn das alles UNO-Flugzeuge? Bis wir dann, ich habe noch eben Zeit gehabt, bin dann recherchieren, das sind alles Edelstein und Edelmetalltransportflugzeuge. Das heisst, die fliegen dort von dem Goma aus in 5 Minuten Takt. Überall hin und gehen überall die Metall holen. Die Metall sind zum Teil unheimlich konzentriert, unheimlich schwer, aber sehr edel, sehr wertvoll in der heutigen Technologie. Ich erwähne da zum Beispiel das Coltan, Columbide Tantalit. Das ist etwas, was man in der heutigen modernen Technologie braucht. Allem so was wir da modernste Technologie haben. Oder es gibt auch Cassiterit zum Beispiel. Das ist, habe ich jetzt müssen nachschauen. Ich kann das nicht kennen. Zinngold, sagt man dem. Also auch ganzes edles Metall. Hat mir ein Händler erzählt. Eine Tonne ist nicht viel grösser als irgendwie so einen grossen Haufen am Boden. Also da sieht man, wie schwer das ist. Das fliegt dort her. Das läuft auf der einen Seite legal und auf der anderen Seite illegal. Viele Leute haben daran Interesse. Vor allem auch der Nachbar Ruanda. Und da ist es eben wirklich jetzt wichtig, dass man von dem Nachbar Ruanda auch mal redet. Der Nachbar Ruanda hat ein berechtigtes Anliegen, dass die Genozidäre in dem Kongo irgendwie ausgeschaltet werden, weil das bedroht nach wie vor die jetzige Regierung, das ist eine Tutsi-Regierung, wo man auch könnte stundenlang darüber reden, was sie alles will, aber sagen wir mal, wo doch eine gewisse Stabilität in dem Ruanda hergebracht hat. Und wo kann wirklich sagen, die bedroht uns, weil die Genozide, die sind organisiert. Es gibt Hutu-Führer, die sind heute noch, zum Beispiel in Europa, und dann noch immer predigen, wir müssen den Völkermord fertig machen, beenden. Das heisst, wir müssen die Tutsi endlich einmal alle umbringen, dann haben wir Ruhe. Und das ist ja logisch, dass man dann bedroht ist. Aber auf der anderen Seite ist Ruanda ein ganz kleines Land, wo es allen nicht platzt, wo eine Bevölkerung hat, die wirklich praktisch nicht mehr hergebracht werden kann und die selber keinen Rohstoff hat oder nur unbedeutend. Und die haben natürlich Interesse, dass das alles durch sie durchgeht. Und da ist der grosse Vorwurf eben auch an Ruanda, nebenan ist noch an Uganda, das ist genau der gleiche Fall, dass die Länder sich natürlich daran auch bereichern. Aber nicht nur die Länder, sondern hinten dran dann auch wiederum all die Gesellschaften, die multinationalen Gesellschaften, die Interesse haben an all diesen Rohstoffen. Und das gibt ihm eine Dimension mehr, wo man kann sagen, dass es nicht so leicht ist, dort kurzfristig einfach Frieden zu machen. Und jetzt muss man vielleicht noch einen Punkt erwähnen, wo, wenn man das politisch anschaut. Der Präsident vom Kongo, der Joseph Kabila, der hat auch einen Teil an Schuld an dieser ganzen Tatsache, dass der Konflikt weitergeht, weil er hat sich im Januar und schon viel vorher die anderen Abkommen, die wir jetzt einfach gar nicht erwähnen, verpflichtet, er dürfte jetzt mal endlich die Genozide aus Ruanda jetzt mal endlich neutralisieren, hat das nie gemacht. Und warum macht er es nicht? Weil er Angst hat vor dem Ruanda. Ruanda ist ja zweimal schon in der Geschichte, 1996, 1998, einmarschiert und hat die Regierung in Kinshasa gestürzt. Der Mobutu ist ja so gestürzt worden. Und nachher der Vater, der Laurent Kabila, ist ja so gestürzt worden. Und der Joseph Kabila, der Sohn, der hat natürlich Angst, dass das wieder passiert. Und darum passt ihm das irgendwo noch immer durch, dass dort oben die Machtbalance ungleich ist. Und so kämpfen die und die Bevölkerung im zwischen Hammer und Amboss.
Und das alles zusammennimmt. Rohstoffinteressen unterschiedlichster Art, ethnische Konflikte, die auf keine Art gelöst sind, jederzeit können weitergehen, machtpolitische Interessen. Wer ist denn da in jeder Lage, Frieden zu machen? Ist es die UNO, die mit ein paar tausend Leuten dort ist? Ist die EU? Wer sonst?
Man muss vielleicht wirklich sagen, man kann jetzt wirklich nicht sagen, niemand bemüht sich darum. Es ist klar, dass das Afrika ist und in Afrika hat man nie all den Einsatz, den man für andere Konflikte hat. Man hat allerdings für den Nahen Osten auch einen Wahnsinnseinsatz und hat bis heute den Konflikt nicht können lösen. Also das alleine bringt es auch nicht. Und die Frage ist sicher berechtigt, was kann man machen? Ich glaube, wenn es einem Vermittler würde gelingen, der Präsident vom Kongo, der Joseph Kabila, mit dem Laurent Nkunda, plus dann müsste es sicher auch noch über den Paul Kagame aus, das ist der Präsident von Ruanda, und es müssten noch andere Leute noch kommen, zusammenzubringen an einen Tisch. Um vielleicht wirklich neu zu sagen, jetzt geht etwas in Sachen Entwaffnung von diesen Genocidären. Jetzt machen wir das mal. Jetzt tun wir nicht einfach ein Papier unterzeichnen, sondern jetzt machen wir einen Plan, wie das passiert. Dann hat man einen ganzen ersten, hat man eine von diesen Sprengbomben in dem Ostkongo, dann hat man dann weg. Man hat das Problem noch nicht gelöst, aber man hat eine von denen weg. Und das ist jetzt der Punkt. Jetzt ist der frühere Präsident von Nigeria, der Olusegun Obasanjo, ist jetzt ja dort. Er ist, hat gestern, ist er mit dem Laurent Nkunda zusammengekommen, ist zuerst zum Joseph Kabila in Kinshasa gegangen, dann ist er jetzt zum Paul Kagame nach Ruanda gegangen, dann geht er heute zum Mwai Kibaki nach Nairobi, weil die sind alle irgendwie neu mit verwickelt, ihn jetzt in eine Lösung zu finden. Und da könnte man denken, wenn jetzt ihm das gelingt, dann wäre das toll. Aber wenn ich mir wiederum ein bisschen genauer schaue, jetzt ist der bei dem Laurent Nkunda genommen, hat sich irgendwie voll reinziehen von dem, weil der Laurent Nkunda, das ist ein obercleverer Typ, der ist nicht in der Militäruniform gekommen, sondern hat seinen schönsten Seidenanzug angezogen und hat mit dem Obasan schon geredet, wie zwei Intellektuelle, wo miteinander etwas zu berichten haben. Da frage ich mich, ob das dann dem wirklich gelingt, so eine objektive, neutrale Position zu haben, wo sagen, wir müssen jetzt die zusammenbringen. Ich würde uns wünschen, dass es passiert, aber ob das möglich ist. Das wäre einfach ein erster Schritt.
Ob das passiert, das sehen wir dann. Unsere Zeit ist, sie haben wie immer unendlich viel zu erzählen, Rodi Küng. Dann hat es gerade die Hampus mal gegeben, auch Schreck, habe ich so viel geredet. Ist aber gut gewesen, ich gerne zugelassen. Danke für das Gespräch.
Merci.
Der RS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng ist am Wochenende von Kongo zurückgekommen und ist darum Gast gewesen im Tagesgespräch beim Emil Lehmann. So viel vom Rendezvous im Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Nachlesen können Sie alle Berichte und das Tagesgespräch im Internet auf www.drs.ch. Dort gibt es Rendezvous auch als Podcast.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.